Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria. Heute sind wir im Kloster Ingenbohl im Kanton Schweiz und dürfen das Interview mit der Schwester Christiane Jungo führen. Die Schwester Christiane ist frühere Sekundarlehrerin und heute ist sie zuständig für Pilgergruppen und für Klosterfrührungen. Am 16. Juni feiert das Kloster Ingenbohl den Gedenktag von der Mutter Maria Theresia Scherer. Mutter Theresia Scherer ist am 29. Oktober 1995 vom Papst Johannes Paul II. In Rom selig gesprochen worden. Durch das Interview führe ich sie, Andrea Marti. Jetzt möchte ich die Schwester Christiane ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen und danke auch für die Einladung nach Ingenbohl. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Schwester Christiane.
Ich begrüße Sie auch von meiner Seite ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria, und ich wünsche Ihnen von Herzen einen gesegneten Tag.
Danke, Schwester Christiane. Mutter Maria Theresia Scherer hat sehr viele Briefe geschrieben gehabt. Man findet auch immer wieder viele Kernsätze da drin. Und zur Einleitung möchte Schwester Christiane so die wichtigsten, prägnantesten Kernsätze einmal erläutern.
Ich habe drei ausgewählt, wo ich denke, die helfen auch uns jeden Tag. Nämlich nicht verzagen, sondern auf den schauen, von dem alle Kraft kommt. Oder das Gramm Gold entdecken, das in jedem Menschen verborgen ist. Und der ganze vernünftige Satz, tun Sie Tag für Tag, was in Ihren Kräften steht.
Danke vielmals, Schwester Christiane. Ja, Schwester Christiane, können Sie etwas über Ihre Aufgabe, über Ihre Tätigkeit im Kloster erwähnen? Was übrigens auch Ihr Hobby ist, das haben Sie mir eingangs gesagt. Ich habe nicht irgendwie ein Hobby, sondern mein Hobby ist mein Job.
Ja, das ist wirklich wahr. Alles, was ich mache, mache ich gern. Und darum ist es für mich auch nicht eine Belastung. Also seit 5 Jahren habe ich unter anderem die Redaktion von unserer internationalen Klosterzeitschrift. Die hat noch Mutter Maria Theresia 1886 gegründet. Ich mache die deutsche Ausgabe und meile dann mein Manuskript in die verschiedenen Länder, wo jeweils dann in der Landessprache die Übersetzung gemacht wird. Bilder schicke ich per CD den entsprechenden Schwestern. Denn wie Frau Marti schon gesagt hat, führe ich Pilgergruppen durchs Kloster. Ich mache auch gern Andachten und gestalte sehr gern Liturgien fürs Kloster, zu den verschiedenen kirchlichen Festen.
Das ist sehr viel Verantwortung und sehr viel Arbeit, die wahrscheinlich damit verbunden ist. Der Tag hat ja eigentlich 24 Stunden und dann das persönliche Gebet darf ich dem Sinn auch nicht fehlen. Wie managen Sie das?
Also ein Kloster ist ja schon vom Tagesablauf her gut strukturiert. Und ich halte mich eigentlich streng so, am Morgen ist zuerst wirklich das Gebet, das ist das Morgenlob, die Laudes, Eucharistiefeier und dann mindestens eine halbe Stunde Meditation. Und dann fängt mein Tagewerk an und am Mittag gehe ich zum gemeinsamen Mittagsgebet. Am 6 Uhr haben wir Abendlob, also Vesper, und nach dem Nachtessen komplett das Nachtgebet. Und so ist mein Tag strukturiert. Es geht mir einfach gut damit.
Jetzt am 16. Juni haben wir den Gedenktag an die selige Mutter Maria Theresia Scherer. Schwester Christiane, können Sie etwas über das Leben von der Mutter Maria Theresia Scherer erzählen?
Ja, gern. Sie ist als Anna Katharina Scherer am 31. Oktober 1825 in Mekke geboren, in einer Kleinbauernfamilie. Und nichts hat darauf hingewiesen, dass das mal eine so eine grosse Frau wird geben. Wo sie sich mit 19 Jahren entschieden hat, in einem Kloster ihres Lebens zu gestalten, für andere Menschen da zu sein, hat sie sich der Neugründung von Pater Theodosius Florentini angeschlossen. Alle Verwandten waren dagegen, weil es ist ja die Zeit der Klosteraufhebungen war und die haben dieser Neugründung überhaupt keine Zukunft gegeben. Aber die 19-Jährige hat sich nicht beirren und hat sich der Lehrschwester von Menzingen angeschlossen. Das war nämlich die erste Gründung von Pater Theodosius und er hatte noch eine zweite vor, nämlich die Caritas. Und weil er gewusst hat, dass die junge, jetzt Schwester Maria Theresia, 3 Jahre im Bürgerspital in Luzern gearbeitet hat, hat er mit ihr dann den zweiten Zweig gegründet, in Chur mit dem Kreuzspital. So ist sie zu der Mitbegründerin von der barmherzigen Schwester vom Heiligen Kreuz Ingebol geworden, weil das spätere Mutterhaus ist ja dann von Chur auf Ingebol verlegt worden. Wo sie 1888 gestorben ist, war sie Generaloberin und die Gemeinschaft hatte schon 1700 Mitglieder in den verschiedensten Ländern von Europa. Man denkt, ja, also die Frau ist ja, muss ja immer unterwegs gewesen sein. Das ist einerseits wahr, aber von ihr haben wir das Bild, und ich glaube, es ist berechtigt, sie war eine Frau mit beiden Füßen am Boden, aber das Herz hat sie einfach immer bei Gott und bei den Menschen gehabt. Und darum wird sie bis zum heutigen Tag verehrt. Es ist 124 Jahre seit ihrem Tod, aber täglich kommen Menschen an ihr Grab. Und das sind im Jahr wirklich Tausende, die kommen. In all ihren Nöten, mit all ihren Anliegen, was das Leben einfach so von den Menschen abverlangt.
Schwester Christian, können Sie etwas über den Orden von der barmherzigen Schwester vom Heiligen Kreuz erzählen?
Das ist ganz eine interessante Geschichte. Am Anfang von unserem Orden war eine ganz grosse Armut. Und die Schweiz ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts sowieso eines der ärmsten Länder von Europa gewesen. Und wenn wir etwas aufbauen wollten, haben wir nie Geld gehabt. Und so ist es gekommen, dass von allem Anfang an Schwestern auf Bettelreisen geschickt worden sind. Und weil in der Schweiz nichts zu holen gewesen sind, sind die Schwestern in die Donaumonarchie gegangen, weil bei den ersten Bettelschwestern hat es eine ehemalige Hofdame gehabt und die hat gewusst, dass das geht nur über Vitamin B. Und dann ist sie zum Vater von der Kaiserin Sissi und hat sich ein Empfehlungsschreiben aufstellen lassen, damit sie in Wien von der Kaiserin Sissi empfangen werden. Und ihr Gemahl, der Kaiser Franz Josef, hat unseren Schwestern eine Bettelerlaubnis gegeben in der ganzen Donaumonarchie. Und dort hat sie sehr viele reiche, adelige Damen gehabt, die waren sehr grosszügig gewesen. Und sie haben schon bald gesagt, wir wollen aussätzige Schwestern, wie wir sind. Und das erklärt, warum wir in der ganzen Donaumonarchie Aufgaben übernommen haben, also in allen Teilen von Österreich, in Ungarn, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Slowenien. Und schon 1894 sind die ersten Schwestern nach Indien gereist. Und dort haben wir von allem Anfang an Bildung, die Förderung der Frauen im Auge gehabt. Und im Laufe von der nächsten Zeit sind andere Länder dazugekommen, wie zum Beispiel 1912, das ist gerade 100 Jahre, sind Schwestern in den USA. Dann in den 60er Jahren nach dem Konzil sind wir auch nach Brasilien, nach Burundi, nach Uganda. Und so sind wir eigentlich in allen Erdteilen, nur nicht in Australien, weil von dort ist eigentlich nie ein Gesuch gekommen. Und die Aufgaben von unseren Schwestern, die sind ganz verschieden nach der Kultur, nach den Bedürfnissen von diesen Ländern. Immer geht es einfach um arme Menschen, wo Armut hat ja viele Gesichter. Und ein Schwergewicht haben wir immer auf die Frauenförderung gelegt und die Förderung von der Kindbildung ist uns sehr am Herzen gelegen gewesen, immer.
Das heisst, es ist eine weltweite Kongregation. Wie viele Schwestern gibt es da weltweit?
Im Moment sind wir noch rund 3'000 Schwestern in diesen verschiedenen Erdteilen und diesen verschiedenen Ländern.
Und in der Schweiz?
In der Schweiz sind wir noch 550. Sie wissen vielleicht, dass alle Klöster eher Mühe haben, junge Schwestern zu rekrutieren, weil der Wertewandel in den letzten Jahrzehnten der ist natürlich nicht förderlich, dass jemand ein Klostereintritt oder ein Klosterleben als erstrebenswert anschaut.
Man liest so in den Zeitungen, dass vor allem Entwicklungsländer den Zuwachs eher sicherstellen können. Ist das so?
Das ist von außen gesehen, ist das so. Und das geht eigentlich parallel zu dem, was wir 100 Jahre auch in der Schweiz und in Westeuropa erlebt haben. Das war sehr spannend für Frauen, dass man an einem Ort einen Beruf lernen konnte. Das war außerhalb des Klosters noch gar nicht gang und gäbe. Natürlich ist auch das katholische Milieu dazugekommen, ist katholisch aufgewachsen. Das religiöse Bewusstsein, das musste dazukommen. Das war nicht nur jetzt einfach das Interesse an einem Beruf gewesen. Aber jetzt zurück zu den Entwicklungsländern. Das spielt eigentlich sehr vieles mit. Das sind für die Einheimischen sind das Vorbilder, die Schwestern. Und Vorbilder haben einfach immer Signalwirkung, oder? Und ich finde ja das wunderbar, wenn junge Frauen sagen, also das ist toll, was sie machen, ich möchte auch so eine Schwester werden wie sie. Und das spielt heute in den Entwicklungsländern einfach immer noch so, wie es damals bei uns war.
Jetzt am 16. Juni feiert ihr den Gedenktag von der Mutter Maria Theresia Scherer. Wie gestaltet ihr den gestalten?
Ja, auf jeden Fall sehr feierlich. Wir haben für unsere Laudes und Vesper haben wir besondere Gesänge und Gebet. Und am 10:30 ist dann der grosse Pilgergottesdienst. Ich muss da noch etwas beifügen. Seit dem 100. Todesjahr von der Mutter Maria Therese, also 1988, haben wir immer am 16. von jedem Monat, egal was es für einen Wochentag ist, einen Pilgergottesdienst. Und wir wollten das ein Jahr machen, aber die Pilger haben gesagt, nein, das müsst ihr weitermachen. Und so sind wir jetzt im 25. Jahr und es kommen an jedem 16. so 400-500 Leute in den Gottesdienst aus allen Landesteilen von der Schweiz. Also nicht von uns organisiert, die kommen einfach so. Und am 16. kommen noch entsprechend mehr. Und das Jahr überkommt also die musikalische Gestaltung überkommt noch besondere Noten, weil der Schwesterchor singt mit dem Männerchor von Ingebol Brunnen eine schöne Messe von Michael Haydn. Und schönes Wetter vorausgesetzt ist nach dem Gottesdienst grosses Grillfest da im Klostergarten. Da tun wir auch miteinander singen und einfach so der Austausch, der ist ganz wichtig. Und wir freuen uns einfach über unsere grosse Mutter und Mitbegründerin.
Gut, das ist da in Ingebol und ihr seid ja weltweit tätig. Können Sie etwas dazu sagen, wie zum Beispiel das Indien-Gedenktag gefeiert wird?
Ja, die Feste haben natürlich je nach Länder eine andere Farbe. In Indien ist das natürlich mit sehr viel Musik, mit sehr viel Blumen, mit sehr viel Tanz verbunden. Und wir haben in Indien grosse Schulen mit zum Teil Tausende von Schülern. Und die sind immer in die Feste einbezogen. Und ich finde das so toll. Auch Mutter Maria Therese sogenannt nur selig gesprochen ist und eigentlich damit nur in einer Region verehrt würde in der Weltkirche. Aber durch die Verbreitung von unseren Schwestern ist Mutter Maria Therese weltweit verehrt. Jung und alt.
Ist das übrigens in Indien? Trägt eine Ordensschwester dann ein Sari oder die gleiche Kleidung wie ihr da in Europa?
Ja, dort haben wir einen Wandel mitgemacht. Unsere Schwestern sind natürlich mit dem gleichen Gewand, wie wir hier in Europa tragen, sind sie nach Indien gegangen. Aber wir haben einfach müssen merken, das hat so stark nach Kolonialismus geschmeckt. Und wir haben ja wollen ein Teil vom Volk werden. Und so haben wir schon jahrzehntelang die Schwestern in Indien Sari tragen.
Mhm. Und dann, welche Farbe tragen sie? Also dunkel, oder?
Nein, das ist so ein Lachsfarbe. Die ist scheinbar in Indien auch so eine heilige Farbe, wo Mönche und Nonnen im Buddhismus vorenthalten ist. Nur für ihre Tänze tragen sie bunte Sari, aber sonst ist es auch eine Ordensfarbe.
Schwester Christian, Sie haben vor die Pilgertage am 16. jeweils im Monat erwähnt. Geht so einen Pilgertag von sich?
Mhm. Wir haben den zeitlich so angesetzt, dass man wirklich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann kommen kann. Also um 10:30 es kommen vor dem 10, nach dem 10 kommen gute Züge an. Und wir gehen auch immer mit dem Klosterbüssli an die Bahn, aber dass Leute, die vielleicht der Weg ein bisschen zu beschwerlich ist, dass wir sie auffahren. Und dann um 10:30 ist der Gottesdienst in der Klosterkirche und wird jedes Mal von einem anderen Priester gehalten. Die Priester tun sich uns empfehlen oder Leute tun uns einen Priester empfehlen. Es tut sich auch fast für jeden Monat eine andere Musikgruppe empfehlen. Und ich muss sagen, es in der Sonne volle Kirche zu beten und singen, schon das allein tut so vielen Leuten gut. Sie fühlen sich gestärkt. Das sind nicht nur so 2-3 Bankreihen in einer Kirche. Eine volle Kirche beten und singen ist einfach für viele Stärkung im Glauben. Und dann gibt es anschliessend Schwestern, die fürs Gespräch bereit sind, oder andere gehen noch an die Pilgerpforte, die Kerzenpost, die Karte oder so. Es gibt Leute, die miteinander auf die Brunnen runtergehen zum Mittagessen und kommen dann am Nachmittag auf die 2:30 wieder zum Pilgergebet. Und für uns Schwestern ist dann am Abend, am 8. der Abschluss vom Tag mit einer immer speziell gestalteten Komplett.
Aber das heisst also, Pilger könnten auch in dieser Komplett teilnehmen?
Jawohl, das sind jedes Mal Frauen da von der Umgebung.
Mhm. Da ist ein Ort von der Kraft, vom Gebet und von der Ruhe. Und da wird das Leben von der seligen Mutter Maria Theresia erinnert. Und ich habe gesehen, dass viele Briefe angelegt worden sind. Können Sie etwas dazu sagen, Schwester Christian?
Ja, das ist interessant. Das ist etwas, was wir wirklich nicht gesucht haben, wo Mutter Maria Theresia gemacht hat. Also, sie ist eine so eine gütige, vorbildhafte Frau gewesen, dass eben noch 125 Jahre nach ihrem Tod Menschen finden, eine so eine Frau, die so viel durchgemacht hat, wenn die jetzt beim lieben Gott ist, die versteht, was uns drückt. Also gehen wir zu ihr und erzählen ihr unsere Nöte. Und es gibt Leute, die persönlich kommen, es gibt solche, die Briefe schreiben, die E-Mails schreiben, die telefonieren. Und wir geben uns Mühe, alle die Briefe gerade am gleichen Tag zu beantworten, dass wir sind 8 Schwestern, die im Dienst der Pilger stehen, dass die Leute möglichst bald ein Zeichen haben, es denkt jemand an sie. Wir können ja Situationen meistens nicht ändern, aber wir können ihnen gut zuhören, wir können ihnen wirklich versprechen, und das machen wir auch, wir beten für sie, sie sind nicht allein. Und ich glaube, so eine Stütze zu bekommen für den Alltag, das ist vielen ganz wichtig und ist ein Stück weit geholfen. Da gibt es einen Teil Briefe, die auf dem Grab aufgelegt sind. Das sind einfach lauter Briefe, die die Schreiber wünschen, dass wir sie dort auslegen. Dort hat es Gerichtstermin drin, Operationstermin, Prüfungstermin und so weiter. Und andere die wir einfach beantworten und archivieren. Wir legen die aufs Grab, legen, wo gewünscht werden, und lassen die einen Monat oder so und legen sie dann auch archivieren. Ich möchte vielleicht noch etwas zu dieser Krypta sagen. Frau Marti hat gesagt, es sei ein Kraftort. Und das ist es tatsächlich. Weil die Hunderttausende von Gebeten, die da innen schon gesprochen worden sind, die Tränen, die auch vergossen sind, das verflüchtigt sich doch nicht einfach. Das ist irgendwo rum. Und jeder Mensch, der neu reinkommt, kommt irgendwo in einen Gebetsstrom rein. Und das ist einfach fühlbar. Also mir geht es immer so. Und wenn, dass Sie sich die Krypta ein bisschen vorstellen können, die Wände von der Krypta sind alle braun, bis auf eine. Mit braun assoziieren wir gewöhnlich Alltag, Werktig. Aber eine Wand ist blau. Und damit möchten wir zum Ausdruck bringen, jeder Mensch braucht von Zeit zu Zeit eine andere Farbe. Etwas, das ihn aufrichtet, wo ihm ein bisschen eine neue Sicht gibt. Und wir wünschen, dass die Menschen, die in die Krypta kommen, dass die vielleicht mit neuer Zuversicht heimgehen, dass ein bisschen eine neue Farbe ins Leben kommt. Es kann auch eine andere Bedeutung haben. Die Decke ist nämlich auch blau und eben dann ist das Blau abgezogen, dass ein Stück Himmel auf die Erde kommt, dass Mutter Maria Theresia uns ein Stück Himmel näher bringt. Das wäre eben auch noch oder ist auch noch eine schöne Deutung. Und wenn ich gerade schon an der Krypta bin, ganz wichtig sind noch zwei Sachen. Es sind 6 Säulen von der alten Klosterkirche. Und die tragen jetzt die neue Klosterkirche. Und wir wollen zum Ausdruck bringen, das Alte trägt das Neue. Keine Generation fängt vorne an, jede baut auf dem auf, was Vorgängerinnen und Vorgänger schon gemacht haben. Und dass uns das mit Dankbarkeit und Freude erfüllt, dass wir etwas dürfen weiterführen. Das ist das eine. Und das Grab, das ist, fällt auf, dass am Grabrand sind lauter Blätter, die über den Grabrand rauswachsen, um anzudeuten, mit dem Tod, also, oder mit dem Tod von der Mutter Maria Theresia hört das Gute nicht auf. Sie tut uns Gutes vermitteln über den Grabrand raus. Aber ich denke, man darf das auch noch ein bisschen verallgemeinern und sagen, das Gute, was ein Mensch tut, das lebt weiter, auch wenn wir es nicht sehen. Also das sind für mich so Lieblingsgedanken in der Krypta.
Ganz schön, danke vielmals für die Ausführung. Sie haben vor, wo wir in das Sitzungszimmer reingekommen sind, haben Sie mir erläutert, also den Sinn und Zweck von diesen Gemälden im Gang. Können Sie da etwas noch dazu sagen?
Unser Kloster, ja, das war einmal ein kleines, zusammengedrucktes Kloster gewesen, und ist in den 50er Jahren ist das abgesprochen worden von der Feuerpolizei. Und so haben wir in den 60er Jahren, von 1966 bis 1973 genau, haben wir ein Kloster neu müssen bauen. Und das ist halt ein Kind dieser Zeit mit viel Beton. Und an diesen Betonwänden, die wären ja eher kahl, haben wir sehr viele Bilder, Sachen aus dem alten Kloster. Oder wir haben in den Besuchszimmern schöne Sessel und Tisch vom alten Kloster, um auch da wieder die Verbindung zwischen den Generationen herzustellen. Es hat auch schöne alte Büffe, Kommode und so weiter. Ja, das macht mich immer dankbar, so in einer Genealogie hineinzuleben. Ja.
Wenn wir wieder zurückgehen, so ein bisschen zu der Mutter Maria Theresia Scherer. Der Pater Theodosius hat sich so den Grundsatz zeigen gemacht, was Bedürfnis der Zeit ist Gottes Wille. Und das hat auch die Mutter Maria Theresia Scherer übernommen. Was bedeutet das jetzt heute für das Kloster Ingenbohl?
Also wie der Ausspruch sagt, Bedürfnis der Zeit. Zeiten ändern sich. Also ändert sich auch Bedürfnis, aber so unsere Grundausrichtung ändert sich nicht, nämlich den Mensch wahrzunehmen. Also im Mittelpunkt von all unseren Bemühungen steht der Mensch. Und jeder Mensch hat eine Würde. Und egal, ob das jetzt bei Kindern ist, bei Betagten, bei Jungen, wir wollen den Mensch fördern und ihm in Würde begegnen, mit Respekt und Ehrfurcht, weil wirklich jeder ganz einmalig von Gott geschaffen ist. Und darum ist es eigentlich fast gleich, wo man schafft. Also das kann man überall üben. Viele Aufgaben von uns hat ja der Staat unterdessen übernommen. Aber nach wie vor sind wir in Schulen tätig. Oder etwas ganz Wichtiges ist auch, dass Schwestern in Pfarreien tätig sind. Oder in Allschwil haben wir ein Frauenhaus, wo wir Frauen aufnehmen, die daheim in Not geraten, entweder durch Gewalt oder halt durch Umstände. Und wir haben dort, alle Nationalitäten haben dort Platz und wir probieren, das sind vier Schwestern, probieren für sie eine Lösung zu finden, dass ihren Weg würdig weitergeht. Und die anderen Länder sind es halt wieder andere Aufgaben. Da gibt es zum Beispiel in Brasilien gibt's so viele Strassenkinder, es gibt so viele Arbeitslose. Und unsere Schwestern engagieren sich sehr stark für sie. Jetzt habe ich gerade gehört, dass eine junge Schwester vom Kloster her Jus studieren durfte. Sie hat gerade vor kurzem den Doktortitel gemacht, um eine Anwältin der Armen zu sein, wo ja kein Anwalt vermögt, oder? Dass sie das Recht von Armen kann vertreten. Und in Indien, das ist auch noch nicht so lange her, hat eine, die Sozialarbeiterin war, hat auch Jus studiert, um den vielen Gefangenen, die einfach so müssen warten ohne Prozess, dass sie ihnen kann helfen. Und die hat jetzt ein ganzes Netzwerk aufgebaut von über 100 weltlichen und kirchlichen Mitarbeitenden, also alles Jus studierte, die einen Teil von ihrer Zeit und Arbeit den Dienst von diesen Rechtlosen widmet. Und so sind wir einfach nach einem Bedürfnis von einem Land und von einer Zeit tätig. Oder in Uganda, wo es unglaublich viele AIDS-Kranke gibt, dort sind wir sehr stark in der AIDS-Prävention und so weiter.
Ja. Und auch im Bildungsbereich habe ich gesehen, jetzt ist das, ich habe mich dann so gefragt, ist das noch zeitgemäß, dass ich zum Beispiel meine Kinder jetzt irgendwie in ein Internat von Klosterfrauen schicke? Können Sie dazu etwas sagen, Schwester Christian?
Es ist vielleicht nicht so sehr das Attribut vom Katholischen, wo Eltern bewegt, ihre Töchter in eine Schwesterschule zu geben, sondern die Förderung von der Frau, dass sie in einem bestimmten Alter speziell gefördert wird. Und es ist auch die Wertevermittlung, wo die Eltern natürlich hoffen, im Gegensatz zu anderen Schulen, dass wir nicht wertneutral sind, sondern dass wir durchaus eben die christlichen Werte vermitteln. Aber es ist für uns auch ein Suchweg, weil wir ja bei weitem nicht nur katholische Schülerinnen haben, sondern das ist durchmischt. Es kommen Reformierte, es kommen Muslime, es kommen Ungetaufte. Und dann ist eben der Schwerpunkt auf Ethik, auf Werte, auf Frauenförderung.
Jetzt haben wir vor Glocken gehört, Leute. Was ja. Bedeutet jetzt das?
Also jetzt hat es gerade 11:45 geschlagen. Jetzt versammelt sich die Schwestern zum Mittagsgebet in der Krypta.
Das heisst, wir müssen langsam zum Abschluss kommen, dass sie auch ins Gebet gehen können, Schwester Christian.
Ja, wenn das geht, ja.
Mich würde noch interessieren, und zwar, was Sie da dazu würden sagen, und zwar der Karl Hilti, der Nationalrat und Laientheolog, hat Mutter Maria Theresia als eine geborene Königin genannt. Wie würden Sie Theresia nennen?
Also für mich ist sie Schwester und Mutter. Also Schwester deswegen, weil sie mit allen Menschen auf Augenhöhe war. Da hat sie nicht hoch und niedrig gegeben. Und Mutter, weil sie einfach so ein grosses und gutes Herz hatte und sie hat wirklich den Mensch wahrgenommen mit seinen Bedürfnissen. Also Schwester und Mutter würden für mich stimmen.
Was möchten Sie gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich wünsche mir und Ihnen allen, die jetzt dazu hören, nur ein bisschen von dem Gottvertrauen von der Mutter Maria Theresia. Also ihr Gottvertrauen war unglaublich gross. Und sie war so bodenständig, dass sie auch viel von ihren Kernsätzen einfach aus der Natur genommen hat. Wir wohnen ja da in Ingenbohl und haben jemanden mit dem Föhn zu tun. Da hat so ein Spruch von ihr ist auch, es stürmte schon oft und bald war wieder heiterer Himmel. Das kann man im eigentlichen und im übertragenen Sinne. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass immer wieder blauer Himmel kommt.
Ich danke Ihnen, Schwester Christiane, ganz herzlich für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für das spannende Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gottesgnade, nicht nur Ihnen, sondern der ganzen Gemeinschaft und die Führung vom Heiligen Geist. Mögen Sie auch weiterhin im Sinn von der seligen Mutter Maria Theresia Scherer im Kloster Ingenbohl wirken können, mit Ihrem Auftrag und Ihren vielen Aufgaben und der grossen Verantwortung, die Sie tragen. Und im Dienst von Armen und Kranken, das könnt auf die ganze Welt raustragen. Und natürlich auch Gott vertrauen, was Sie uns wünschen.
Danke vielmals, Frau Marti.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria, danke fürs Einschalten. Und ich möchte gerne zurückgehen zu Radio Maria Deutschschweiz und wünsche weiterhin viel Freude von Radio Maria.